Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht hier auf Radio Lora München. Sie empfangen uns auf UKW 92.4 montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr, im Kabel, auf DAB Plus beinahe rund um die Uhr und im Internet unter lora924.de. Bis zum 29. Januar gibt es im NS-Dokumentationszentrum eine Sonderausstellung mit dem Titel »Die Verfolgung der Sinti und Roma in München«. In dieser Sendung möchte ich nicht nur über, sondern auch mit Sinti sprechen.
Sie denken ja nur, wir sind Dunkelhäutiger, wir können nichts arbeiten, wir sind Hartz-IV-Empfänger, wir sind das und das wollen wir mal jetzt anders hinstellen, dass wir das nicht nur das können, wir können auch was anderes können. Wir können Schauspieler, wir können Musik machen, wir können arbeiten, wir können genau das machen, was andere Menschen auch machen können.
Wir wollen zeigen, dass Sinti auch anders können. Die können genauso arbeiten, wie ich vorher schon gesagt habe. Sie können alles machen, alles erreichen, wenn man das auch zulässt.
Die Themen. Interviews mit Kurli, einem jungen Sinto, über seine Erfahrungen im Umgang mit Kunden und in der Grundschule. Überblick, seit wann Sinti und Roma in Deutschland leben und wie sie behandelt wurden. Gespräch mit Herrn Burger, Sozialarbeiter bei DROM, eine Beratungsstelle im Hasenbergl. Was ist der Unterschied zwischen Integration und Teilhabe? Ausschnitte aus dem Vortrag Sicht auf Europa und Deutschland von Herbert Reuß. Vertrauen, wen wundert es eigentlich, wenn sich Sinti und Roma auf die eigene Familie als Rückzugsort verlassen? Dazu ein Interview mit Ali Yalpi. Er hat als heilpädagogische Unterrichtshilfe Erfahrung mit Sinti in München gesammelt. Mein Name ist Mike Große-Hering und hier der Bericht von Kurli, der erzählt, was er erlebt hat, als er bei seinem Schwiegervater in die Lehre gegangen ist. Sein Schwiegervater hat einen Imbisswagen und Kurli hat dort verkauft.
Es ist schwer, auch bei meiner Arbeit jetzt, also bei meiner Schwiegereltern, wo ich gearbeitet hatte. Und dann wegen meiner Hautfarbe auch, da war ich ja drin, haben sie auch viele Leute angesprochen, wegen meiner Hautfarbe. Haben sie auch gefragt, ob ich Zigeuner bin. Auch in dem Wagen.
Ja, wirklich?
Ja, da habe ich gesagt, nein, ich bin Deutscher.
Damit es keinen Ärger gibt.
Genau, damit es keinen Ärger gibt, weil es ist eine kleine Ortschaft, es ist ja keine große Stadt. Und da kennt sich jeder. Und wenn ich jetzt sage, dass ich da jetzt hinter bin und dann die Dame oder der Herr das weiß, dann wird es rumgeredet. Du, der da im Wagen steht, ein Zigeuner. Und dann verlieren meine Schwiegereltern die Kundschaft.
Aber deine Schwiegereltern sind auch
Sinti. Sind auch. Also mein Schwiegervater zum Beispiel, der ist auch dunkel, wie ja. Ich. Und der sagt aber auch, dass er Deutscher ist. Der spricht auch dann genau die Sprache wie sie.
Das ist wichtig, denn sonst klappt das mit dem Geschäft nicht.
Genau, weil viele mögen ja keine Zigeuner, also das sind die. Und dann sagen die halt, nee, da esse ich jetzt nichts mehr. Und dann verliert man die Kundschaft.
Okay, also gibt es eine ganz schöne Benachteiligung.
Mhm. Ja.
Hast du schon mal was anderes gesagt? Oder dass du, ja, Italiener, Spanier?
Ja, also, da fragen die mich auch, ob ich Türke bin. Fragen mich auch, und dann, ob ich Urlaub war. Da muss ich auch immer eine weiße Kippe tragen, damit ich nicht so dunkle Haare habe.
Echt?
Ja, echt.
Ja, wirklich?
Ja.
Du verkleidest dich?
Ich verkleide mich praktisch, ja.
Das ist nicht schön, oder?
Nee. Weil viele haben mich auch gefragt, meine Haarfarbe, wo ich komme. Auch meistens immer die alten Leute, die haben dann immer so komisch und auch so aggressiv geredet, woher ich komme und ob ich Zigeuner bin, ob ich Türke bin.
Wirklich, das würde man gar nicht glauben, 2016.
Blaue Kontaktlinsen vielleicht.
Blaue Kontaktlinsen, ja. Genau.
Also, auch heutzutage musst du das verheimlichen, dass du Sinti bist,
ja.
Sinto bist. Du bist ja einer, dass du Sinto bist, musst du verheimlichen, sonst schadet es dem Geschäft. Und dein Schwiegervater wäre wahrscheinlich traurig, weil ihr dann Kundschaft verliert.
Ja, mein Schwiegervater zum Beispiel, der ist noch dunkler wie ich. Und der hat dann auch viele Probleme, aber der macht das jetzt schon viele, viele Jahre und die Leute kennen ihn alle. Und ich war jetzt neu da, ein Jahr. Da haben die Leute immer gefragt, ach, wen hast du jetzt heute dabei? Da hat er immer gesagt, heute habe ich einen Helfer dabei, meinen Schwiegersohn. Und da haben die immer gleich so komisch geschaut, weil ich auch so dunkel war und wegen der Hautfarbe. Da haben die immer gesagt, wo war er denn? War er in Solarium oder was ist denn das für ein Landsmann?
So, aber es ist nicht lustig, oder?
Eigentlich ist es nicht lustig.
Man muss drüber lachen.
Ich selber musste auch immer darüber lachen, weil es ist sobald man ein bisschen Farbe hat oder ein bisschen dunkle Haare, wird man gleich so beschuldigt worden.
Wenn dein Schwiegervater das Geschäft schon lange hat, dann lebt er auch da, vermute ich mal, oder?
Der lebt da, ja, genau.
Aber kennen ihn da nicht die Leute und wissen, dass er Sinto ist?
Die Leute kennen ihn alle. Alle kennen ihn. Aber die wissen es nicht, was er ist.
Die wissen das nicht? Wie lange lebt er schon da?
Ach, ganzes Leben lang.
Und sie wissen seit 50 Jahren nicht,
ja, es gibt schon welche, ja, paar, aber die reden dann nicht weiter oder sind da schon wirklich gute Freunde. Genau, aber so.
Also er muss seit 50 Jahren seine Herkunft verheimlichen.
Sinti und Roma stammen ursprünglich aus Indien und sind wahrscheinlich zwischen dem 5. und 10. Jahrhundert über Persien und Armenien nach Europa gewandert. Seit mindestens 600 Jahren sind sie in Deutschland nachweisbar und wurden von Anfang an mit Argwohn betrachtet. Sie blieben Außenseiter und wurden oft als gefährlich und sogar kriminell abgestempelt. Nach der Gründung des Deutschen Reiches wurde den ansässigen Sinti und Roma zwar die deutsche Staatsangehörigkeit zuerkannt, aber das half ihnen wenig. Man erklärte sie pauschal zur Landplage und besonders Bayern tat sich bei der Bekämpfung dieser Minderheit hervor. Sinti und Roma wurden unter Generalverdacht gestellt und in München wurde 1899 eine sogenannte Zigeunerzentrale eingerichtet. Von dort aus wurde die systematische polizeiliche Überwachung organisiert und die gesammelten Namen und Daten in einem vom königlich-bayerischen Innenministerium herausgegebenen sogenannten Zigeunerbuch zusammengefasst. Ziel war es, die staatliche Verfolgungsmaschinerie noch effektiver zu machen. 1926 verabschiedete der Bayerische Landtag das Gesetz zur Bekämpfung von Zigeunern, Landfahrern und Arbeitsscheuen. Dieses Gesetz besagte, dass Sinti und Roma, die keiner regelmäßigen Arbeit nachgingen, für die Dauer von 2 Jahren in einer Arbeitsanstalt untergebracht werden konnten. Mit dieser restriktiven bayerischen Politik war die Saat gesät, die in der NS-Zeit aufgehen sollte. Im Jahr 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurden Juden und Zigeuner als Fremdrasse definiert und aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt. In seiner Einführung des Ausstellungskataloges Sinti und Roma in Bayern schreibt Winfried Nerdinger: Der SS- und Polizeiapparat erfasste und verfolgte nun systematisch die etwa 30.000 im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma. Die Münchner Dienststelle, von der ein Teil 1938 zur Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens nach Berlin wechselte, spielte dabei die entscheidende Rolle. Zitat Ende. Deren Beamte hatten die Aufgabe, die Mitglieder der Minderheit komplett zu erfassen. Ziel war es, den Erlass Heinrich Himmlers, die rassische Absonderung des Zigeunertums vom deutschen Volkstum, durchzusetzen. Romani Rose stellt zu Recht fest, letztlich zielten alle gegen Sinti und Roma gerichteten Verordnungen darauf ab, die gesamte Volksgruppe, ebenso wie die jüdische Bevölkerung, von der deutschen Gesellschaft abzusondern und die Endlösung propagandistisch und organisatorisch vorzubereiten. Rose ist deutscher Sinto, Bürgerrechtsaktivist und seit 1982 Vorsitzender des Zentralrats deutscher Sinti und Roma. Sinti und Roma wurden nun systematisch entrechtet, kriminalisiert und der Lebensgrundlage beraubt. 1935 ließ die NS-Führung in Berlin die Rassenhygienische und Bevölkerungsbiologische Forschungsstelle einrichten, die Sinti und Roma nach rassenbiologischen Gesichtspunkten klassifizierte, um die endgültige Lösung der Zigeunerfrage vorzubereiten. Heinrich Himmler befahl nach Kriegsbeginn im Dezember 1943 die Deportation der Sinti und Roma aus dem Reichsgebiet. Die Behörden begannen, die Menschen nach Auschwitz-Birkenau zu verschleppen. Im Frühjahr 1943 ließ die Münchner Kripo mindestens 141 Sinti und Roma unter unmenschlichen Bedingungen nach Auschwitz deportieren. Elisabeth Scheck-Guttenberg, eine Überlebende, berichtet: Wie die Tiere haben sie uns in die Güterwaggons gefercht, dass wir uns kaum rühren konnten. Unterwegs hatten wir kaum etwas zu essen und vor allem nichts zu trinken. Zitat Ende. Im sogenannten Zigeunerlager von Auschwitz terrorisierten SS-Leute die Gefangenen. Zwangsarbeit und eine völlig unzureichende Ernährung führte dazu, dass beispielsweise Kinder heimlich Putzwasser trinken mussten. Halbverhungerte Menschen mussten stundenlang im Schneetreiben zum Appell stehen. Wer umfiel, wurde getreten und geschlagen. Der KZ-Arzt Josef Mengele missbrauchte die Häftlinge für seine grausamen pseudowissenschaftlichen Experimente. Von den 22.000 deportierten Sinti und Roma wurden mehr als 85% ermordet. Bestraft wurden die Täter nach dem Ende der NS-Herrschaft nur in wenigen Fällen. Im Gegenteil. Einige Beamte der sogenannten Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens durften in der jungen Bundesrepublik weiterhin als Sachbearbeiter wirken. Erneut zur Überwachung von Sinti und Roma und zur Bearbeitung von Regressforderungen der Opfer. Wen wundert es da, dass diese Minderheit der Mehrheitsgesellschaft teilweise skeptisch und ängstlich gegenübersteht? Aber es gibt auch Positives. Die Band Vigilance of Gypsy Swing, das sind 6 junge Sinti aus München, die sich dem Sinti-Swing in der Tradition Django Reinhardts verschrieben haben. Von ihnen hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Song Meham.
Geschichte ist machbar. Rudi Dutschke.
Lora München auf der 92.4, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Kurli, ein junger Sinto aus München, berichtete, wie es ihm als neuer Verkäufer in dem Imbisswagen seines Schwiegervaters ergangen ist. Kaum zu glauben, auf welche Ablehnung Sinti stoßen und welche Verrenkungen sie machen müssen, um nicht aufzufallen. Ist dieser Bericht ein Einzelfall? Bevor wir uns 2 aktuelle Studien zu diesem Thema anschauen, möchte ich beschreiben, was unter dem Begriff Antiziganismus zu verstehen ist. Der Begriff Antiziganismus lässt sich in 3 Punkte unterteilen. Erstens, eine gleichmachende, generalisierende Wahrnehmung und Darstellung einer sozialen Gruppe und einzelner Menschen unter der abwertenden Bezeichnung Zigeuner oder ähnliches wie zum Beispiel Landfahrer. Die sind doch alle gleich. Zweitens, die Zuschreibung bestimmter sozialer abweichender Verhaltensweisen. Die benehmen sich halt anders, kennt man doch. Und drittens, daraus entstehende Benachteiligungen im sozialen Leben. Ich vermiete nicht an Zigeuner. Ausbildung macht doch keinen Sinn bei denen. Aus der ersten Studie Antiziganismus in der deutschen Öffentlichkeit von Markus End aus dem Jahre 2014 habe ich die Definition des Begriffes Antiziganismus entnommen, zumindest sinngemäß. Markus End untersucht das Vorkommen von Antiziganismus in deutschen Medien und kommt nach seinen umfangreichen Untersuchungen zu diesen Schlussfolgerungen. Es muss festgestellt werden, dass Antiziganismus in den Medien weit verbreitet ist. Der Antiziganismus zeigt sich sowohl in offenen und leicht erkennbaren Formen als auch in subtilen Andeutungen. Zum Abschluss schreibt er: Ziel einer wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Beschäftigung mit Antiziganismus muss es sein, allen Menschen zu ermöglichen, in freier Entscheidung und ohne Angst ihrer Zugehörigkeit zu Gruppen wie Roma und Sinti öffentlich zu äußern und in der Form zu leben, wie es ihren individuellen Vorstellungen entspricht. Solange dem ein gesellschaftlich weit verbreiteter und tief verwurzelter Antiziganismus entgegensteht, bleibt dies eine Utopie. Zitat Ende. Wahre Worte, wie wir von Kurli in seinem Erfahrungsbericht gehört haben. Die andere Studie aus dem Jahr 2016 von Fröhlich und Ganser befasst sich mit den Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Bayern. Dazu wurden im Frühjahr 2016 mehr als 1700 Personen befragt. Für den Bereich Antiziganismus wurden folgende Fragen gestellt. Ich hätte Probleme damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten. Sinti und Roma sollten aus den Innenstädten verbannt werden. Sinti und Roma neigen zur Kriminalität. Bedrückend sind die Ergebnisse dieser aktuellen Studie. 10% der Befragten müssten, aufgrund ihrer Antworten als stark antiziganistisch und weitere 25% als erheblich antiziganistisch eingestuft werden. Das heißt, 35% der Befragten lehnen Sinti und Roma ganz oder erheblich ab. Zwischen Männern und Frauen gibt es keinen gravierenden Unterschied. Auch bei Akademikern beträgt die Ablehnung noch 27%, etwas besser als die durchschnittlichen 35%. Aber ebenfalls ein für mich überraschend schlechter Wert. Aus den Befragungen wurden die Werte für München herausgezogen. Sie sind geringfügig besser als die gesamtbayerischen Ergebnisse, aber ebenfalls enttäuschend. Einen Link zu den Studien finden Sie auf der Redaktionsseite von Auf Kante genäht unter lora924.de. Bei diesen Ergebnissen versteht man sofort, wie wichtig die Arbeit von DROM, einer Beratungsstelle der Diakonie für Sinti und Roma in München, ist. Herr Burger arbeitet dort und ich habe ihn gebeten, sich und die Arbeit vorzustellen.
Also mein Name ist Rainer Burger, ich bin Sozialpädagoge in der Einrichtung DROM Sinti und Roma. Wir sind Teil der Diakonie Hasenberge und die Idee ist entstanden damals in Junge Arbeit. Das sind so Werkstätten der berufsbezogenen Jugendhilfe für Jugendliche eben. Und da wurde eben gesehen, es gibt bestimmte Leute, die kommen nicht richtig ran. Und habe dann irgendwann gesehen, es sind Sinti oder Roma, dass man da eben was Kulturspezifisches starten muss. Und die Kollegen damals haben einfach mal angefangen und haben aber diese beiden Merkmale, kulturnah und akzeptierend, eben erstmal ganz oben auf die Fahne geschrieben. Und das war dann einfach so der Startschuss. Und das ist auch für uns nach wie vor das Credo, dass man sagt, eben in einem Satz gesagt, zu uns kommt jemand, muss ja nicht erstmal erklären und sagen, wir sind Sinti oder wir sind Roma und bei uns ist so und so und deswegen ist dies oder jenes so gewesen, sondern dass einfach man sofort mit dem Thema anfangen kann und dass ich da eben keine rechtfertigen muss und dass da einfach alles klar ist, dass die Karten in Anführungsstrichen sozusagen schon mal auf dem Tisch sind. Und daraus heraus hat sich unser Hauptstandbein, die berufliche Orientierung für unter 25-Jährige Sinti und Roma, entwickelt. Die ist sehr individuell. Das ist auch so eine Art Maßnahme, also auch in Anführungsstrichen gebucht werden können, allerdings kostenlos. Zu uns kommen Jugendliche und egal mit welchem Hintergrund, also schulischer Hintergrund oder Ausbildungshintergrund oder was auch immer, wir machen eben wortwörtlich eine berufliche Orientierung und schauen, dass die eben weiterkommen. Das heißt, da kommen welche, die sofort einfach nur ihre Bewerbungen auf Vordermann bringen wollen und schreiben und dann sofort wieder weg sind auch. Und es kommen andere, die wirklich erstmal schauen müssen, was ist eigentlich ein Beruf, was muss ich dazu leisten und da täglich hingehen und diese Sachen. Das ist eben bei anderen dann das Thema. Und wir haben den Vorteil, dass wir uns sehr, sehr individuell darauf einlassen können, auf die Jugendlichen. Mit dem, was sie mitbringen, was sie brauchen, arbeiten können. Von Anfang an haben eben unsere Vorgänger und meine Vorgänger gesagt, du kannst nicht mit Sinti und Roma arbeiten ohne oder mit Jugendlichen Sinti und Roma arbeiten, ohne deren Familien komplett mit einzubeziehen. Deswegen haben wir auch eine offene Sozialberatung für alle Themen und für alle Sinti und Roma münchenweit. Teilweise auch darüber hinaus kommen manche, die schon weggezogen sind oder bald nach München ziehen. Und mit allen. Also als relativ niedrigschwellig, relativ sage ich deswegen, weil wir mittlerweile schon mit Terminen arbeiten, weil wir es uns einfach nicht hinbekommen, weil wir innerhalb der Volksgruppe mittlerweile sehr anerkannt sind und einfach sehr viele auch kommen und wie gesagt mit komplett allen Themen. Dazu machen wir auch noch eine Fachberatung, also für andere Einrichtungen auch münchenweit, die sowohl in Einzelfällen als auch allgemein einfach sich eine Beratung einholen können. Wir gehen dazu zum Beispiel auch mal in Teams rein und oder machen einen Vortrag oder Workshops für Einrichtungen und um einfach dieses Thema, das einfach sehr viel mit Unwissen nach wie vor oder durch Unwissen nach wie vor geprägt ist, ein bisschen abzudaten sozusagen. Genau. Gleichzeitig machen wir auch kulturelle Veranstaltungen, wie eben diese ganzen Suno-Sachen auch, die stattgefunden haben, oder einfach mal ein Fest oder so, um einfach auch mit der Kultur oder auch mittels Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel mit einer Ausstellung, die, glaube ich, damals auch gezeigt wurde, eben dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu bringen und eben denjenigen, die keine Stimme haben, die einfach ein Stück weit zu geben. Und was jetzt noch ein weiteres großes Standbein ist mittlerweile, ist CATNI, das ist Sinti und Roma Mediation an Schulen. Das heißt, wir sind fest installiert an 5 Münchner Schulen mit Mediatoren, die aus der Volksgruppe sind, die bei uns angestellt sind, im Kooperationsprojekt mit Madhouse. und auch ausgebildet wurden von uns im Kooperationsprojekt mit Madhouse und eben so eine gewisse Brückenfunktion aufnehmen sollen für eine Kommunikation, die vorher einfach nicht stattgefunden hat. Wie gesagt, es wird ja von einer Bildungsmisere gesprochen und wir arbeiten natürlich an diesen Brennpunkten. Wir sind jetzt nicht in einem Gymnasium oder so, obwohl wir wissen, natürlich sind im Gymnasium auch Sinti oder Roma oder in den Realschulen, die sind einfach auch dort, aber die brauchen unsere Unterstützung so nicht und sind deswegen in den Anführungsstrichen Brennpunktschulen eben die Mediatoren drin, um da einfach wieder eine Kommunikation stattfinden zu lassen. Dieser Schritt kam deswegen, weil wir oftmals mit Jugendlichen, nicht mit allen, aber mit einem Teil der Jugendlichen da saßen und gesagt haben, gut, schön und gut, dass wir jetzt eine berufliche Orientierung machen, aber eigentlich wärst du schlau gewesen, wenn du einen Schulabschluss geschafft hättest und wir dann eigentlich gleich woanders anfangen könnten. Deswegen fängt eine berufliche Orientierung eigentlich ja schon viel, viel früher an. Sollte eben schon spätestens in den Schulen anfangen, damit die Leute ja schon in einem gewissen Maße zumindest orientiert rauskommen und nicht sich erstmal fragen, was ist hier eigentlich? Genau, und aus diesem Grund ist es einfach als Projekt entstanden, mittlerweile auch fest finanziert und in der Regelfinanzierung eben auch durch die Stadt München, was wirklich einfach sehr toll ist, weil wir einfach dadurch drei Mediatorenstellen haben, die sich eben da kümmern können.
Von der Band Vigilance of Gypsy Swing hören Sie jetzt einen Auszug aus dem Stück Muji. Muji. Herrn Burger von der Sozialberatungsstelle Dromm am Hasenbergl habe ich noch gefragt, was er von dieser Vorstellung des zwanghaft herumreisenden Volkes der Sinti und Roma hält.
Nee, eben, genau. Es war so, dass sie sich nicht deshalb machen durften. Also allein schon diese Auswanderung aus Indien war eben nicht freiwillige. Es war einfach Krieg. Sie wurden teilweise vertrieben, teilweise einfach mitgenommen, als Sklaven mitgenommen oder einfach im Heer zum Beispiel als Handwerker mitgenommen. Und kamen so einfach immer weiter in den Westen, wurden erstmal vor dem Krieg hergetrieben und sind dann einfach immer weiter Richtung Westen gezogen, weil sie sich nicht deshalb machen durften. Und sobald sie in Europa angekommen waren, gab es einfach die ersten Gesetze gegen sie, wo eben gesagt wurde, bitte weiterziehen oder ihr dürft euch hier nicht deshalb machen. Und sie wurden eben von einem zum anderen weggeschoben. Dieses lächerlich obskure war ja eben in diesem Wiederflickerteppich Deutschland, dass sie eben dann von einer Grenze an die andere abgeschoben wurden und sie ja keine haben wollte und sie dann von dort wieder an die nächste Grenze abgeschoben wurden und es einfach so hin und her ging. Es einfach nichts war, was sie sich selber ausgesucht hatten, sich dadurch einfach bestimmte Berufe auch ausgebildet haben, weil die musste man eben dann auch mobil ausüben. Anders ging es nicht. Das war eben vor allem das mobile Handwerk. Das waren aber eben auch so Sachen wie Schaustellerei oder Musik. Das typische auch Handel, jetzt zum Beispiel Pferdehandel oder was es bis vor kurzem jetzt in Deutschland auch noch gab, so Kurzwarenhandel, hausieren, von Tür zu Tür gehen, dass das eben etwas war, was sich eben aufgrund dessen, weil sie sich deshalb machen durften, in der Logik einfach dann so ausgebildet hat und das dann einfach auch so teilweise geblieben ist. Also jetzt auch nicht bei allen, aber dass das eben etwas ist, was ja traditionell weitergegeben wurde, ist, nehmen wir das Beispiel eben Handwerk. Das wurde einfach über die Jahrhunderte eben innerhalb der Familie weitergegeben, weil es ja eben aufgrund der sich nicht sesshaft machen dürfen Sache, sie eben in den Familien dann sich etabliert hat und dadurch sich einfach immer weitergegeben hat, auch wenn die Familie schon sesshaft war. Oder solche Schaustellerei war einfach auch etwas oder ist nach wie vor auch etwas, was einfach innerhalb der Familien immer weitergegeben wurde. Selbst wenn die Familien jetzt im Winter einfach in einer Eigentumswohnung sind, stehen sie im Sommer trotzdem auf dem Oktoberfest. Auf dem Oktoberfest sind die meisten, zumindest die großen Sachen, sind einfach von Sinti. Ist diese Tradition einfach nach wie vor da und am Leben. Und hat eben nichts damit zu tun, dass sie das wollten. Und die Fakten sprechen insofern ja auch dafür, dass sie eben, soweit sie es durften, sich selbst machen durften, wurden sie sesshaft und was eben auch dafür spricht, ist, dass heute einfach die meisten sind, die nun mal weltweit sesshaft sind. Und um jetzt diesen Riesenkreis zu der Ausgangsfrage, als das Ding noch nicht an war, zu schließen, ist, dass es eben dadurch auch bei manchen noch so ist, dass sie vielleicht einen Wohnwagen wollen. Andere finden es wiederum sehr schrecklich, einen Wohnwagen, und das auch noch mögen und damit dann einfach Urlaub machen, damit dann auch mal gerne auf einem Platz stehen, damit vielleicht auch mal gerne auf einem Platz stehen, wo vielleicht noch 3-4 Familienmitglieder stehen, weil eben diese Familienzusammenhalte eben immer schon wichtig war und dass man dadurch eben, wenn man schon campt, dass man dann vielleicht tatsächlich auch dieses blöde Lagerfeuer macht ist, und grillt oder so, würde ich jeden Dauercamper eben auch abnehmen, dass es eben so ist.
Die jetzt hier zum Beispiel wohnen, in ihrem direkten Umfeld, gibt es da auch noch Familien, die im Sommer rumfahren?
Gibt es teilweise schon, wobei einfach diese, also wie gesagt, ich habe ja den sozialen Blick drauf. Also was wir haben, wobei die auch kaum zu uns kommen, sind eben die ganzen Schausteller, die eben zum Beispiel auf der Wiesn stehen und so. Da habe ich schon einzelne, die ich kenne, einzelne Familien und da weiß ich auch genau, wer so in etwa das ist. Aber die haben jetzt relativ wenig mit unserer Beratung zu tun. Aber die sind natürlich gerade in Süddeutschland einfach im Sommer über unterwegs, aber eben aus beruflichen Gründen. Dann gibt es noch, das sind aber wirklich wahnsinnig wenige, die noch versuchen, irgendwelche Handelssachen zu machen, das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist auch so ein bisschen dieses Loch, in das wir reinkommen, dass wir sagen, eigentlich gab es ja sowas wie eine Ausbildung in der Familie. Also es wurde, keine Ahnung, Scherenschleifer als Superklassiker gelernt, von Vater zu Sohn weitergegeben. Aber es funktioniert einfach überhaupt gar nicht mehr. Genauso wenig wie hausieren gehen mit Kurzwaren, funktioniert einfach nicht mehr. Es kauft sich keiner mehr seine Socken an der Haustür oder gibt seine Messer eben mit. Deswegen, es gibt noch Einzelne, die es vereinzelt probieren, aber die wohnen trotzdem fest hier und die fahren eben nur so weg. Und es gibt weniger Familien, wobei das dann natürlich die Hartz-IV-Familien eher nicht sind, die eben auch sagen, sie gehen ganz traditionell auf die Reise, sie machen dann schichtübergreifend Urlaub im Wohnwagen halt.
Sinti und Roma-Jugendliche aus dem Hasenbergl haben zusammen mit Adrian Gaspar und der Diakonie 2013-2014 das Musiktheaterstück Suno, der Traum, entwickelt. Zwei Akteure, Sandro und Puppa, haben mir damals gesagt, was sie sich wünschen, wie sie von der Mehrheitsgesellschaft gesehen werden wollen.
Andere Menschen hier, die denken ja nur, wir sind Dunkelhäutiger, wir können nichts arbeiten, wir sind Hartz-IV-Empfänger, wir sind das und das wollen wir mal jetzt anders hinstellen, dass wir das nicht nur das können, wir können auch was anderes können. Wir können Schauspieler, wir können Musik machen, wir können arbeiten, wir können genau das machen, was andere Menschen auch machen können.
Ja, das ist ja eigentlich. Wir wollen zeigen, dass Sinti auch anders können. Die können genauso arbeiten, wie ich vorher schon gesagt habe. Sie können alles machen, alles erreichen, wenn man das auch zulässt. Wenn nicht immer die Diskriminierung da ist. Wir sagen mal so, es ist nicht mehr so schlimm, wie früher es war. Aber in Hinsichten merkt man das schon. Deswegen wollen wir auch zeigen, wir können auch arbeiten. Wir lassen uns nicht mehr so niederschlagen. Wir sind jetzt da, wir ziehen jetzt durch. Wir sind seit über 600 Jahren in Deutschland und wir wollen jetzt auch im Leben was erreichen und nicht nur dahinter stehen.
Integration und gleichberechtigte Teilnahme. Zwei ähnliche Begriffe, die ganz Unterschiedliches meinen. Von Herbert Heuss vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma habe ich mir die Unterschiede erklären lassen.
Der Begriff gleichberechtigte Teilnahme heißt zunächst mal, dass Angehörige der Minderheit dieselben Chancen haben sollen wie alle anderen Bürger in Deutschland oder in den jeweiligen Ländern auch. Die Europäische Union benutzt das Wort Integration. Ich finde, das ist ein Begriff, der da eigentlich nichts zu suchen hat. Denn die Roma in Europa leben seit 600 Jahren in ihren jeweiligen Ländern und sind wie auch immer integriert. Man kann nicht so tun, als wären sie jetzt von ganz woanders, vom Mond oder vom Mars gekommen, sondern die sind da, die sind Teil der jeweiligen nationalen Gesellschaften und müssen als solche eben die Chance auf gleichberechtigte Teilhabe haben. Und das heißt Zugang zu Schule, zu Bildung, Zugang zu Wohnen, Zugang zu Arbeit, Zugang zu medizinischer Versorgung und dürfen eben nicht ausgegrenzt werden, wie das jetzt wieder in einem ganz neuen und massiven Ausmaß passiert.
Wenn man es auf Deutschland bezieht, woran würden Sie das festmachen, wenn Sie sagen, das passiert jetzt wieder konkret?
In Deutschland passiert es dadurch, dass rechtsextreme Parteien vor einigen Jahren im Wahlkampf begonnen haben, Wahlkampf ganz dezidiert auf Kosten der Minderheit zu machen und dass hier Angehörige der Minderheit wieder ihre Identität verbergen müssen, in die Anonymität abtauchen müssen und einfach ihre Kinder nicht als Sinti-Kinder in die Schule schicken wollen, sondern eben möglichst anonym. Keiner soll das wissen. Und das heißt auch, dass diese Form von Ausgrenzung in den vergangenen Jahrzehnten ja auch Folgen hat. Das war ja eine strukturelle Ausgrenzung, dieses Verweigern von Entschädigungsleistungen, dieses Kriminalisieren durch die Polizeibehörden. Das lässt sich statistisch einfach dadurch ausdrücken, dass man sagen muss, die Zahl der Akademiker und der Sinti und Roma gibt es, aber die ist vergleichsweise niedriger als bei der übrigen Bevölkerung. Und das hat konkrete Ursachen. Und da muss dafür gesorgt werden, dass die Zahl an Akademikern genauso groß wird wie bei jeder anderen Bevölkerungsgruppe.
Treten wir mal einen Schritt zurück und richten wir unseren Blick auf ganz Europa. Herbert Reuss hat anlässlich der zurzeit laufenden Sonderausstellung im NS-Dokumentar. Treten wir mal einen Schritt zurück und richten wir unseren Blick auf ganz Europa. Herbert Reuss hat anlässlich der zurzeit laufenden Sonderausstellung im NS-Dokumentationszentrum mit dem Titel »Die Verfolgung der Sinti und Roma in München« einen Vortrag zur Menschenrechtssituation von Roma in Europa gehalten. Aus diesem Vortrag hören Sie jetzt einige Auszüge. Zu Anfang erklärt er, was es mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma auf sich hat.
Ja, ein Wort noch zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Das ist die Organisation, die in Deutschland als Dachorganisation Sinti und Roma repräsentiert und auch im politischen Prozess vertritt. Aufgaben des Zentralrates, der 1982 gegründet worden ist, war es zunächst einmal die systematische Aufarbeitung und Anerkennung des Völkermordes, was dann 1982 durch den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt erfolgte, und auch die Durchsetzung von Entschädigungsleistungen für die wenigen Überlebenden des Holocaust. Wenn Sie oben die Sonderausstellung gesehen haben, dann haben Sie eine Ahnung davon, was für eine Schande das für die Bundesrepublik Deutschland war, dass Sinti und Roma über Jahrzehnte von jeder Entschädigung ausgeschlossen waren. Und nicht nur ausgeschlossen waren, sondern die Überlebenden wurden noch dazu mit dem Vorwurf konfrontiert oder mit der Rechtfertigung konfrontiert, dass sie ja aus kriminalpräventiven Gründen deportiert worden seien. Eine wichtige Arbeit, die sich bis heute fortsetzt des Zentralrats, ist die Arbeit gegen Diskriminierungen von Angehörigen der Sinti und Roma in Medien oder durch staatliche Behörden. Auch da ist in der Ausstellung oben einiges zu sehen. München hat eine ziemlich unrühmliche Rolle gespielt mit der Landfahrerzentrale, die hier bis in die 70er Jahre gearbeitet hat. Und grundsätzlich geht es um die gleichberechtigte Teilnahme von Sinti und Roma in Deutschland, aber zunehmend auch in Europa. Und der Zentralrat wird sich mehr und mehr auch auf der internationalen Ebene aktiv beteiligen müssen.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Gegenöffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu geben. Und dazu brauchen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. Im Internet www.lora924.de oder telefonisch 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Sie hören aus der Redaktion Auf Kante genäht eine Sendung über Sinti und Roma in München. Wir waren beim Vortrag von Herbert Reuß zur Menschenrechtssituation von Roma in Europa.
Das Bild, das Sie hier sehen, zeigt einen jungen Rom in Bulgarien. Mitko, es gibt, der wurde im April dieses Jahres in seinem Dorf von einem Hooligan überfallen und zusammengeschlagen. Und dieser Hooligan hat diesen Überfall mit seinem Mobiltelefon gefilmt. Das war in einem kleinen Dorf in der Nähe von Plovdiv in Zentralbulgarien. Und er hat das nicht nur gefilmt, er hat es auch noch auf YouTube aufgenommen. Und ich hatte erst überlegt, ob ich diesen Film hier zeigen kann. Aber dann dachte ich mir, nee, der ist ein dermaßen entwürdigender Film auch, dass man den nicht zeigen kann. Er ist auf YouTube immer noch zu sehen, aber ich glaube, das muss man sich zu Hause anschauen. Der junge Mann, Mitko, sagt, er wird von dem Täter gefragt, sind wir gleich? Und dann sagt er, ja, wenn du mich nicht angreifst, dann sind wir gleich. Und dann fängt er an, ihn zu schlagen, zu treten und sagt ihm, er muss sich hinlegen. Und also sehr entwürdigend. Und der Täter hat das auf YouTube gestellt. Was heißt, er hat erwartet, dass er eher als Held angesehen wird, denn als Straftäter. Und wenn es nicht Menschenrechtsorganisationen gegeben hätte, die da interveniert haben, dann wäre auch nichts passiert. Denn weder Polizei noch Staatsanwaltschaft sind tätig geworden. Im Gegenteil, es kam dann, als der Vorfall publik wurde, kamen Politiker zu der Familie und versuchten die Eltern zu überzeugen, es sollte doch keine Strafanzeige gestellt werden. Wie auch immer, der Täter wurde zu einer symbolischen Geldstrafe von, ich glaube, 60 Lever oder sowas verurteilt und zu einer Strafe auf Bewährung und Arbeit in einem sozialen Projekt. Das wurde von den Roma-Organisationen und auch von den Menschenrechtsorganisationen in Bulgarien als Erfolg gewertet, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kam. Denn, und das haben viele Leute auf Facebook berichtet, diese Art von Gewalt ist nicht gerade ungewöhnlich. Sie ist fast alltäglich in vielen kleinen Orten in Bulgarien. In dem Fall hier war es so, dass der lokale Bürgermeister Angst hatte, dass bei den nächsten Kommunalwahlen die Roma einen anderen Kandidaten unterstützen würden und er eine ganze Reihe von jungen Hooligans engagiert hat, um die Roma-Community in diesem Dorf unter Druck zu setzen. Und Mitko hat dann eben diese Unterstützung erfahren und dann gab es einen ziemlich weiten, europaweiten Kampagne mit diesem Hashtag Roma are equal. Und das ging ziemlich weit durch die Medien. Aber, und auch das ist eins der Dilemma von Menschenrechtsarbeit, die Mutter sagte dann später, es seien viele Journalisten gekommen in ihr Dorf. Ich traue mich nicht, das auszusprechen. Es seien viele Journalisten gekommen in das Dorf. Es seien viele Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten gekommen, zu gucken, um Unterstützung anzubieten. Aber de facto seien die alle wieder weggegangen und habe sich im Ort nichts geändert. An ihrer Situation habe sich nichts geändert. Der junge Mann hat eine Arbeitsstelle, okay. Aber 80% der Roma in diesem Dorf haben keine Arbeit. Und daran hat sich nichts geändert. Und das ist ein Problem, da können wir vielleicht im Anschluss nochmal drüber reden, dass man auch in Bulgarien sehr viel erreicht hat auf der rechtlichen Ebene. Es gibt Antidiskriminierungsgesetze, es gibt Minderheitenstatus, es gibt Antirassismusrichtlinien, es gibt nationale, regionale, lokale Strategien zur gleichberechtigten Teilhabe. Was gibt's noch alles? Also es gibt jede Menge Programme, nur umgesetzt von diesen Programmen wird so gut wie nichts. Und alle diese politischen Erfolge, die notwendig sind, das ist gar keine Frage, diese politischen Erfolge sind notwendig, aber ich muss sagen, wir haben es nicht geschafft, diese Erfolge von der politischen Ebene so auszuwerten, so umzusetzen, dass sich auch auf der sozioökonomischen Ebene was geändert hätte. Aber bevor wir mit kritischem Blick auf die Länder Ost- und Südosteuropas oder auch Westeuropas schauen und dann sagen können, da sind lauter Rassisten da, müssen wir auch einen Blick auf die Bundesrepublik Deutschland werfen. Die Studie von 2016 über die enthemmte Mitte hat einigermaßen beunruhigende Zahlen erbracht. Ich glaube, in ein paar Wochen wird die neue Studie vorgestellt. Aber in dieser Studie heißt es dann zum Beispiel, ich hätte Probleme damit, wenn Sinti und Roma sich in meiner Gegend aufhalten, dann ist das massiv angestiegen von 40% 2011 auf fast 60% 2016. Und wenn Sie dann noch das mal aufdröseln nach den Parteipräferenzen, dann sind das auch einigermaßen erstaunliche Zahlen. Ich meine, dass auch auf der linken Seite die AfD damit über 80% beteiligt ist, ist nicht so ganz verblüffend. Dass aber bei der Partei Die Linken 40% ein Problem damit hätten, wenn Sinti oder Roma sich in der Gegend aufhalten, dann ist das schon einigermaßen irritierend. Bei den Grünen 41%, bei der SPD über die Hälfte. Und das zeigt, dass dieses Bild vom Zigeuner, der irgendwie eine Bedrohung ist, wofür auch immer, diese Konstruktion vom Zigeuner, die man im Kopf hat, egal welcher Partei man zuneigt, dass das fast ein gemeinsamer kultureller Code hier ist. Es gibt im Bereich Antisemitismus die These von Shulamit Volkov in Tel Aviv, die gesagt hat, Antisemitismus ist ein kultureller Code und man weiß damit auf der konservativen rechten Seite,
das sind Antisemiten, aber die anderen, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Linken, die Liberalen, das sind keine. Und damit hat man diese zwei Lager. Das ist ein Unterschied zu dem, was wir Antiziganismus nennen. Das ist offensichtlich ein durchgängiges Phänomen und da muss man sich wirklich neu und anders damit auseinandersetzen. Das sind nochmal die Zahlen. Sinti und Roma sollen aus den Innenstädten verbannt werden. Die sind etwas niedriger, aber wie auch immer, ein Drittel der Linken, mehr als ein Drittel der Grünen sind durchaus auch dieser Auffassung. Und als wir zuletzt in Serbien waren, habe ich mich schon gefragt, wo ist eigentlich, also die linke Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist vor Ort, aber wo sind eigentlich die anderen Stiftungen? Zu einem Gespräch, zu dem sie eingeladen sind, ist keiner gekommen. Und diese Form von Antiziganismus wird bislang von der rechten Seite bedient, von der NPD hier in Deutschland mit diesem Slogan Geld für die Oma statt für Sinti und Roma. Das war für die Deutschen Sinti ein wirklicher Schock, als diese Plakate aufgetaucht sind. Denn diese Plakate hingen auf einmal überall. Und die hingen auf dem Schulweg, also wenn Kinder in die Schule gegangen sind. Also da waren sie mit konfrontiert. Und alle Versuche seitens des Zentralrates, diese Plakate auch formal abhängen zu lassen, sind von den Verwaltungsgerichten wieder zurückgenommen worden. Einige Städte wurden aufgefordert, die Plakate auch wieder aufzuhängen. Ein leider verstorbener Kollege aus Köln, Kurt Holl, hat die sehr sorgfältig abgehängt und alle Plakate sorgfältig behandelt und auf die Polizei gebracht und Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Was passierte war, dass er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bekommen hat. Dieses Plakat, Zigeunerflut stoppen, es gab ein ähnliches Plakat im Wahlkampf vorher in Nordrhein-Westfalen, das hieß Polenflut stoppen. Das wurde von den Verwaltungsgerichten sofort gestoppt, das sei volksverhetzend. Dieses hier wurde nicht gestoppt. Da fragt man sich auch, was für Kriterien da eigentlich angelegt werden. Und diese Form von Wahlkampf, das kennen wir aus einer ganzen Reihe von anderen Ländern, wurde massiv betrieben. Jobbik in Ungarn hat das ganz massiv betrieben. Die hatten ihren Wahlkampf lange wirklich fast ausschließlich auf eine sogenannte Zigeunerkriminalität ausgerichtet, aber auch in der Slowakei gab es diese Parteien, die da aufgetreten sind und gesagt haben, mit solchen Slogans 10.000 Euro für freiwillige Sterilisation oder man solle sie von Ludwig IX, ein Stadtviertel in Košice, nach Brüssel schicken und die Flugtickets würde die Partei bezahlen. Auch in der Slowakei eine andere Partei. Wie lange werden wir für die Zigeuner bezahlen? Wir werden das verändern. Auch die Slowakische Nationale Partei. Wir sollen nicht jene füttern, die nicht arbeiten wollen und dann mit einem wirklich üblen Bild Wahlkampfreklame gemacht. Und das geht so quer durch die Länder. Dasselbe könnte man für Bulgarien, für Rumänien vorzeigen. Überall gibt es rechtsradikale Parteien, die übrigens auch mit deutschen rechtsradikalen Parteien gut vernetzt sind, die ganz dezidiert Wahlkampf gegen Roma machen. Thank you.
Es gab noch nie einen guten Krieg oder einen schlechten Frieden. Benjamin Franklin.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Vor der Sendekennung hörten Sie von Magic Studio Gypsy Jazz Jam. Zurück nach München. Ali Yalpi unterrichtet als halbpädagogische Unterrichtshilfe und hat unter anderem 2 Jahre mit Jugendlichen Sinti in München gearbeitet. Im Gespräch hat er mir erzählt, dass Sinti-Familien ihre Kinder sehr ungern mit auf Klassenfahrten gehen lassen. Wovor fürchten sich die Familien heutzutage, war meine Frage an Ali.
Das ist die Angst immer noch aus der NS-Zeit. Wir kennen ja diese Deportation und so weiter und so fort. Da möchte ich nicht so mehr darauf eingehen. Das ist bekannt, sollte bekannt sein. Die Aufarbeitung hat nicht stattgefunden. Es reicht nicht aus, in dem NS-Dokumentationszentrum in München einfach so eine Ausstellung zu machen. Das ist nicht ausreichend. Das mag sein, dass sich für die, die sich dafür interessieren, die Türen offen sind, dass man da hingeht und sich informiert. Aber was ist mit dieser ethnischen Gruppierung? Haben sie unser Vertrauen? Haben wir das aufgearbeitet? Haben wir denen Vertrauen geschenkt? Haben wir denen zugehört? Haben wir gesagt, ja, es gibt eine Ausgrenzung, es gibt Diskriminierung? Sagen wir das? Diese Fragen sind elementar und nicht einfach irgendwelche, was auch immer, Feste oder Dokumentation, ich sage das auch ketzerisch, von der Mehrheitsgesellschaft, von den Weißen gemacht wird, präsentiert wird, wo diese ethnische Gruppierung dann einfach mitmachen soll. Ne, mitmachen. Nicht zusammen, sondern seid dabei, wir bieten euch. So geht das nicht, so läuft das nicht. Also nicht nur in dieser Hinsicht, sondern generell. Den Weg, den wir gehen, ist ein Weg, was uns nicht weiterbringt. Ganz im Gegenteil. Es bringt uns auseinander.
Was hast du bemerkt, wie diese Minderheit mit diesem Druck, mit dieser Diskriminierung, mit der Benachteiligung in Deutschland umgeht? Sie leben seit 600 Jahren in Deutschland und es zeichnet sich auch kein Ende ab. Es gibt auch aktuelle Umfragen dazu. Was ist dir aufgefallen, wie die mit dem Thema umgehen? Wie halten die das denn aus? Was machen die in Deutschland? Die wollen ja weiterleben hier.
Es ist wichtig, dass sie zusammenhalten für sie. Dass die Clans, vielleicht ist es ein falscher Ausdruck, was ich sage, möchte ich mich entschuldigen, dass sie zusammenhalten, füreinander stehen, dass sie sagen, unsere Sprache wird nicht aussterben, wir werden noch weiter unsere Sprache sprechen, untereinander, unsere Kinder, Kindeskinder, das müssen wir fördern. Wir lassen keinen in uns rein, weil sie uns schaden wollen. Das habe ich auch mitbekommen, dass sie wirklich in ihre Gruppierung keinen von außen rauslassen, weil das Vertrauen nicht da ist. Nicht, weil sie sagen, hier, der ist böse, sondern es ist einfach keine Vertrauensbindung oder kein Aspekt. Es gibt nichts, wo man da anknüpfen könnte. In dieser Hinsicht arbeiten wir auch nicht.
Vielleicht hört sich das jetzt übertrieben an. Vielleicht kann Mann, Frau das nicht richtig nachvollziehen. Um das nochmal anschaulich zu machen, hier ein Gespräch mit Kurli, der erzählt, was seine erste Erfahrung in der Grundschule mit einem Nicht-Sinti-Freund war.
In der Grundschule, daran kann ich mich noch gut erinnern, da war ich in der 3. Klasse und da kam ein Junge rein und mit dem habe ich mich erst gut verstanden. Thomas war sein Name, habe ich mich gut verstanden und dann eines Tages, da war in der Pause, kam seine Mutter rein, in der Pause. Pausenhof draußen, haben wir gespielt. Und dann hat er gemeint, schau mal, das ist mein Freund, mit dem spiele ich. Und ich war auch als kleiner Junge schon, also andere Hautfarbe gehabt wie er. Und dann hat er gemeint, ich will nicht mehr, dass du mit dem spielst. Und dann habe ich, das war für mich auch verletzend, dann habe ich gemeint, wieso? Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe meinen Vater gefragt. Also mein Freund und seine Mutter kam rein und hat gemeint, will ich mehr, dass er mit ihm spielt. Da hat er gemeint, ja, weil die hat am Film gesehen, dass du ein Sinti bist.
Da warst du geschockt, oder?
Genau, aber ich habe das ja vorher nicht gewusst, dass es so ist. Dann habe ich auch den Jungen gefragt, wieso, warum spielst du nicht mehr mit mir? Warum ist da los? Und dann hat er gemeint, ja, meine Mutter würde dich nicht mehr, weil du ein Sieger bist.
Und das ist dann auch so gewesen? Da hat er auch nicht mehr mit dir gespielt?
Da hat er mit mir nicht mehr gespielt, nee.
Und
der hat auch keine Freunde. Der ist dann lieber alleine. Der ist dann auf der Bank gesessen. Als kleiner Junge, wenn wir spielen, war er auch da gesessen und hat mit ihm gespielt.
Und hast du dann andere Freunde gespielt?
Ich hatte auch andere Freunde, ja.
Okay.
Aber das war halt einer meiner, der war auf gutem Weg, mein bester Freund zu werden. Aber dann auf einmal war das weg.
Ich finde es sehr interessant, es war nicht so, deine Eltern haben gesagt, wenn du in die Schule kommst, dann wirst du schon sehen, was passiert und dann werden die nicht nett sein. Das war gar nicht so.
Nee, weil die wollen ja nicht, dass wir das wissen. Die haben gemeint, geh da rein und dann passiert schon nichts. Dann ist mir das passiert, da habe ich gefragt. Da hat mein Vater mir nicht gesagt, was da los ist.
Bist du dann vorsichtiger geworden? Hast du dann...
Ja, das ist klar. Ich habe mir dann mal danach gedacht, was ist denn jetzt, wenn ich mit denen spreche oder das? Dann fragt er mich jetzt wieder, was soll ich sagen? Da habe ich auch zu meinem Vater gesagt, was soll ich denn jetzt sagen? Und die fragen, ob ich einer bin. Da hat er mir gemeint, sag nein, du bist keiner.
Hast du das dann probiert?
Ja, natürlich habe ich das dann probiert. Und dann, wo dann meine Freunde waren, und dann zum Beispiel jetzt mein Cousin war auch mit mir in der Schule und dann habe ich mit ihm halt meine Sprache geredet. Und dann hat er dann gleich geschaut, ich spreche eine andere Sprache. War der Kontakt auch weg.
Das war unsere Sendung zum Thema Sinti und Roma in München und Europa. Gespräche mit Betroffenen und Hintergründe über diese verfolgte Minderheit. Gerade hören Sie von Magic Studio This is Jazz Manouche. Meine Gesprächspartner waren Puppa, Sandro und Kurli, drei junge Sinti aus München, Rainer Burger, Sozialarbeiter bei DROM, Herbert Heuss, wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Alfred Ulrich aus Freising und Ali Jalpi aus München. Ich empfehle Ihnen die Sonderausstellung Die Verfolgung der Sinti und Roma in München und Bayern 1933 bis 1945 im NS-Dokumentationszentrum. Sie läuft noch bis Januar. Diese Sendung als Podcast, die erwähnten Studien und die Musik finden Sie unter lora924.de bei der Redaktion auf Kante genäht. Kommentare jeder Art können Sie dort hinterlassen. Ich freue mich über jeden Hinweis. Hier hören Sie im Anschluss die Gegensprechanlage. Wir diskutieren aktuelle Themen und Sie diskutieren mit, telefonisch. Die Lizenzen für die Creative Commons Musik im Überblick. Alex W. Rosa mit Improvisation on Friday, CC BY 3.0 und von Magic Studio, Gypsy Jazz Jam und This is Jazz Manouche, beides unter CC BY NC ND 3.0.